Ja, guten Morgen an unseren zweiten Gottesdienst oder guten Mittag bald. Ist ja schon Mittag vorbei. Johannes hat es schon angekündigt. Das Thema hat mich schon beunruhigt. Aber Gott hat einen Weg gefunden, auch zu mir zu reden über dieses Thema, zu diesem Thema. Der Weihnachtsmann, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Wie wir feststellen, in der Weihnachtszeit ist es mit roten Mützen und mit Weihnachtskleidern dieses Jahr ein bisschen weniger, weil eben diese Einschränkungen da sind, haben wir das Möte immer wieder, jedes Jahr, eben Weihnachtsmänner, Schlitten, Säcke voller Geschenke als Deko, aber teilweise auch als lebendige Wesen, die unterwegs sind, verkleidet. Ich habe das auch erlebt und bin in einer Familie aufgewachsen, wo natürlich das eine immer klar war, Jesus Christus ist der Herr. Und Jesus Christus ist an Weihnachten geboren, das feiern wir. Aber auf der anderen Seite wurde natürlich auch für Kinder mit dieser roten Mütze und mit dem Weihnachtskleid oder Weihnachtsmänner und Säcke voller Geschenke auch immer wieder erzählt davon. Und in der Schule natürlich auch. Ich bin in Frankreich aufgewachsen und da hat man eben auch immer vom Weihnachtsmann geredet. Und damals hat es noch mehr Schnee gehabt, da gab es auch mal den Schlitten, der unterwegs war mit Geschenke. Ich möchte heute in drei Punkte eben darüber reden. Einmal meine eigene Geschichte mit dem Weihnachtsmann. Das war eine gute Gelegenheit, über das nach und nach zu denken in meiner Kindheit. Der zweite Punkt, das größte und beste Geschenk, das die Menschen je gesehen haben. Wir werden einen Text lesen aus Lukas 2, Vers 26 bis 38. Das Geschenk, und der dritte Punkt, das Geschenk ist wirklich ganz persönlich. Meine eigene Geschichte mit dem Weihnachtsmann. Wir sind den 24.12.1975, damals war ich knapp 8 Jahre alt oder 8,5 Jahre alt und nachmittags an dem Heiligabend wird der Tannenbaum in seinen Ständer befestigt. Mein Papa, machte das für uns. Er wurde dann ins Wohnzimmer gebracht und an seinen Platz gestellt. Und dann gingen natürlich die Kerzen, damals gab es noch Kerzen mit richtig Wachskerzen und keine LED-Leuchten. Und die Girlanden, die Kugeln, alles, wo durften wir Kinder mithelfen bei der Mama und diesen Baum schmücken. Da gingen auch manche Kugeln kaputt, kann ich mich noch erinnern. Und es war natürlich immer die Frage mit den Kerzen und mit den Kerzen anzünden, wie gefährlich ist das für Kinder? Und wie schnell kann so ein Tannenbaum auch brennen, wenn nicht aufgepasst wird, welche Flamme wohin schlägt? Gegen 19 Uhr, es war ja schon dunkel, wie jetzt auch, um diese Jahreszeit kam mein Papa und gesagt, Jungs, wir sind drei Jungs und ein Mädel, und kommt alle mit ins Auto, wir gucken mal, ob wir den Weihnachtsmann begegnen oder finden können. Wir wollen mal nach ihm gucken. Wir natürlich nichts ahnend ins Auto losgezogen. Wir wohnten auf einem Bauernhof, Aussiedlerhof, haben eine Runde gedreht, natürlich keinen Weihnachtsmann gesehen, nur die einzigen, die unterwegs waren, waren wir in diesem Dorf. Sonst war alles zu Hause und hat gefeiert. Und ich dachte, was soll denn das? Jedes Mal fahren wir da rum, suchen den Weihnachtsmann. Ja, und kamen wir zurück nach ein paar halbe Stunde. Dann war eben die Frage, ja, und jetzt, der Weihnachtsmann war schon da. Meine Mutter sagt, guck rein, der war gerade da, wo ihr weggefahren seid. Und das war jedes Jahr dasselbe. Und irgendwann haben wir auch festgestellt, irgendwo stimmt da was nicht. Irgendwann haben wir Kinder, wir sind auch größer geworden, und dann haben wir gedacht, okay, der berühmte Mann ist sicher ein Mitglied der Familie, und haben auch das, als wir es gemerkt haben, haben wir darüber gar nicht geredet, aber irgendwann ist es dann verfallen. Und die Geschenke waren auch natürlich unter dem Tannenbaum. Das ist die kurze Einleitung zum Weihnachtsmann. Jetzt kommt, was ich persönlich erlebt habe an Weihnachten, was mein Leben verändert hat oder zum Teil dazu beigetragen hat, dass ich das bin, was ich heute bin, ist ein Geschenk. Meine Eltern haben mir eines Weihnachtens ein Paket geschenkt, also schön eingepackt. Und das war schwer. Und ich dachte, okay, für einen 8-jährigen Junge oder so alt ungefähr war ich damals, war das ein Geschenk. Und ich öffnete es und es war ein Buch. Ein dicker Schmöker. So wie das ungefähr, so wie das Geschenk. So ungefähr sah es aus. Und ich dachte, naja, aufgemacht, das ist die Bibel. Eine Kinderbibel, aber eine dicke Kinderbibel. Also ich hatte damals schon etwas im Arm, wenn ich das in der Hand hatte. Und die Kinderbibel hat mich begleitet. Das war eine illustrierte Kinderbibel, die hat mich, ich habe dann am gleichen Abend angefangen zu lesen, habe dann vorne angefangen bei der Schöpfungsbericht, dann kam Noah mit der Arche im Bau und das war so schön gemalt, das konnte ich mir alles so richtig vorstellen. Und dann habe ich weitergeblättert und gelesen und Text war nicht zu viel, die Bilder waren sehr, sehr, haben viel Platz eingenommen auf den Seiten. Und irgendwann kam ich natürlich zu den Helden wie Abraham, der mit seiner ganzen Sippschaft durch die Gegend gezogen ist, mit Kamelen, Dünen und Wüstensand. Dann kam dann David, der König mit Goliath, der Riesen Goliath, der kleine David. Und das hat mich alles beeindruckt. Das hat mich damals schon. Gut, ich habe dann schon versucht zu glauben, dass das wirklich so war, die Sintflut. Und dann kam natürlich Jesus später dann, also im Neuen Testament. Und ganz am Ende, Jesus mit seinen Jüngern, er hat ein weißes Kleid an und so blaues Tuch drüber, kann ich mich heute noch erinnern. Also es bleibt manches hängen, wenn man so Bilder sieht in seiner Jugend, in seiner Kindheit. Und dann kam natürlich am Ende, bis durchgelesen, das Ende ist auch nicht so lange wie die heutige Bibel, da brauchen wir länger. Und irgendwann kam ich zur Apokalypse, also beziehungsweise Offenbarung. Und da kann ich mich erinnern, das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Da habe ich nichts verstanden. Sogar als Kinderbibel habe ich da nicht viel verstanden. So viele Bilder und am Ende, die letzte Seite kann ich mich noch erinnern, war ein Bild mit einem blauen Hintergrund und eine goldene Stadt. Eine Stadt, die ganz glitzerte und das war die Neue Jerusalem. Und ich habe da versucht zu verstehen, was das heißt. Gibt es eine Endzeit? Das war das erste Mal, dass ich darüber überhaupt nachdachte oder davon hörte. Und natürlich werde ich noch leben können, bis Jesus kommt, waren meine Gedanken. Wenn der bald kommt, also dann ist bald Schluss mit hier auf dieser Welt. Inzwischen sind ja 40 Jahre da rumgegangen. Meine erste Bibel, eigene Bibel, die hat mich lange Jahre begleitet. Am Ende war sie ziemlich fertig. Natürlich viele Bilder angucken, viel lesen und blättern. Die ist auseinandergefallen, irgendwo hat der Deckel gefehlt. Dann habe ich Tesafilm da, Tesafilm dort und irgendwann war mehr Tesafilm als Papier dran. Aber das hat mich sehr geprägt und das hat mir eben, das war mein erster Zugang zum Wort Gottes eigentlich in meiner Dimension, was ich verstand und was mich beeinflusst hat. Und das war der Startschuss für mein Leben, für meine ersten Fragen an Gott. Gott, wer bist du? Mit 8 Jahren rum. Ja. Vorher habe ich schon gehört, aber das war so vage. Aber jetzt selber die Bibel zu lesen. Und deswegen bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie da einen Grundstein gelegt haben für mein Leben. Und das hat mich, immer wieder erinnere ich mich dran und bin dankbar, dass sie ja, in dieser Weihnachten mir das Buch, das ganz wichtigste Buch im Leben, mir anvertraut haben. Der zweite Punkt, das größte und vollkommene Geschenk, das die Menschen je bekommen haben. Hier habe ich vorher die Krippe geklaut, da hinten, und habe sie hergestellt. Und auf der anderen Seite habe ich, was ich als Kind ahnte oder gewusst habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich bringt der Weihnachtsmann da Geschenke, habe ich mal geglaubt. Und irgendwann habe ich verstanden, das größte Geschenk, was ich je bekommen kann, das ist dieses Kind. Und dann habe ich beschlossen, ihm mein Leben anzuvertrauen. Und denke, ja, heute, Jesus ist mein größtes Geschenk. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung. Ich möchte einen Bibeltext mit euch lesen. Lukas 1, der erste Kapitel, 26 bis 38. Da fängt es nämlich mit der Geschichte Jesu an. Also, beziehungsweise mit der Ankündigung seines Kommens, dass die Maria mal erfährt, obwohl im Alten Testament Prophezeiungen da sind, aber im Neuen Testament geht es los, dass die Maria eben erfährt, irgendwas wird jetzt beginnen. Etwas ganz Besonderes. Ich lese mal den Text vor. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel traf bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesu geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zum Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat schon in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Soweit der Text. Das Lukas-Evangelium fängt eigentlich mit einer kurzen Einleitung an, wo der Autor eben berichtet, was er da schreibt und wie sorgfältig er auch recherchiert hat und eben diesen Bericht oder dieses Evangelium geschrieben hat. Dann kommen die zwei Geburtsansagen. Zweimal kommen Engel, zweimal kommen himmlische Wesen und werden sichtbar für die Menschen, die da davon betroffen sind. Einmal Zacharia, der Vater von Johannes der Täufer, der ist im Tempel und dient dort. Er bringt auch Opfer ins Heiligtum und die Menge von Leuten wartet draußen. Da geschieht das, was nicht jedes Mal geschieht, wenn er da drin war oder wenn ein Priester da reinging, sondern es geschah an diesem Moment. Ein Engel erscheint und verkündet ihm die frohe Botschaft. Er wird Nachwuchs bekommen und kein Geringerer als Johannes der Täufer wird zur Welt kommen, obwohl er und seine Frau Elisabeth schon im fortgeschrittenen Alter sind. Das ist der erste Bericht. Der zweite Mal kommt ein Engel, dasselbe Engel, der Engel Gabriel, der schon bei Daniel im Alten Testament tätig war und eben Botschaften von Gott an Daniel gebracht hat. Der zweite Mal kommt der Engel in die Stadt Nazareth zu einer Jungfrau. Die wohnt da, die ist die Verlobte des Josefs. Und er sagt ihr: Sei gegrüßt. Und verkündet ihr dann eine Botschaft. In diesem Zuge erfüllt sich, was im Alten Testament schon gesagt wurde. Natürlich, die Maria ist erschrocken und sagt: Moment mal, hier ist ein Problem. Ich bin verlobt mit Josef, aber wir wohnen noch nicht zusammen. Wir sind noch nicht verheiratet, im Sinne, wir sind noch nicht in der Lage, ein Kind zu haben. Und damals war es natürlich nicht üblich, dass man zusammen Kinder zeugt und dann eventuell mal heiratete. Das war andersrum. Und da gibt es eine Prophetie im Alten Testament, die eben klar darauf hinweist. Deshalb wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Emmanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Jesus, der Sohn Gottes, soll durch Maria das Licht der Welt erblicken. Er wird uns Menschen gleich mit Windeln, mit Erziehung und mit Berufsausbildung. Alles, was wir so kennen, also von meinen Söhnen, die kenne ich jetzt besser, das gehörte auch zu Jesus. Er hat das alles miterlebt. Er hat sicher Durchfall gehabt, hat gehustet, hat sicher Sachen gehabt, die wir gut kennen. Hunger, Durst, Müdigkeit, Schreien, alles, was dazu gehört. Er war uns gleich. Die zwei Geburten sind wirklich Wunder Gottes. Gott hat gewirkt. Gott beschließt, seine Verheißung zu erfüllen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Gott hat es festgelegt. Deswegen hat vorher der Wecker geklingelt. Ich wollte genau, dass es in dem Moment klingelt, wo ich das sage, aber das hat nicht hingehauen. Gott beschließt, jetzt ist der Zeitpunkt, im ganzen Zeitalter von der Schöpfung her, bis er wiederkommt, jetzt ist der Zeit, wo Jesus in die Welt kommen soll. Und das war ein Moment, ein Tag, wo Gott entschieden hat, Jesus, jetzt wirst du in die Welt, in die Welt gesandt. Er sendet ein Retter in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte, um die Verheißung zu erfüllen. In Markus 1, Vers 15, das sagt Jesus selber, das ist die Aussage von Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus kündigt sich selber als die frohe Botschaft. Mit der Ankunft Jesus ist ein neues Zeitalter, hat ein neues Zeitalter begonnen, nämlich das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus wird sein Name sein und er wird der Sohn des Höchsten sein. Das sind die Aussagen, die der Engel gemacht hat über ihn. Jesus wird geboren in besonderen Umständen, die wir natürlich noch hören werden in den nächsten Tagen. Und sein Leben ist schnell nach seiner Geburt in Gefahr. Jesus stört. Er ist zwar in einem unbedeutenden Dorf geboren, in unbedeutenden Umständen, wo kein Kind sich wünscht, auf die Welt zu kommen. Aber so war es nun mal, so hat es stattgefunden. Und er ist schon in Gefahr. Er wird ein Flüchtling mit seinen Eltern, der König Herodes, auf Informationen der Sternendeuter, hat beschlossen, da darf kein König aufkommen. Ich bin der König und ich erdulde keinen anderen, egal wie er jetzt, wo er jetzt geboren ist. Ich werde dafür sorgen, dass da keiner aufkommt. Und Jesus, Josef beziehungsweise, hat mitbekommen und ist natürlich mit seiner Frau und mit dem kleinen Jesus nach Ägypten gezogen oder geflüchtet und ist dort geblieben, bis eben die Luft rein war. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis der König nicht mehr da war und keine Gefahr mehr für Jesus war und für die Familie. Und dann beschlossen sie, eben die Heimreise anzutreten oder zurück, eigentlich da, wo ihr Zuhause ist, nämlich Nazareth. Später gibt es eine ganze Epoche, da wissen wir nichts davon. Außer, dass er mit 12 Jahren mal im Tempel war und seine Eltern ihn gesucht haben. Und er da sich gar mit den Weisen, die damaligen im Tempel, sich unterhalten hat. Es gibt etliche Jahre, wo wir nichts wissen. Und irgendwann mit Ende 20, Anfang 30 hat er seinen Dienst begonnen. Wir wissen, dass die Taufe mit am Jordan durch Johannes der Täufer, durch seine Wüsten, Aufenthalt, wo den Teufel versucht hat, und dann die Predigt an die Menschen in Israel. Er hat einen Auftrag gehabt, der fing an in Bethlehem und endete in Jerusalem. Er hat die Jünger rausgesucht, er hat sich Mitarbeiter, ein Staff gebildet, er hat die geschult, das waren nicht immer leichte Momente, er hat Wunder und Heilungen vollbracht im Land Israel und Endstation seiner Weltreise war Jerusalem. Jesus ist eine Antwort Gottes auf meine Zielverfehlung im Garten Eden, wo die im Garten Eden ihr Anfang nahm. Jesus ist die Antwort, die schon gleich nach dem Sündenfall Gott geklärt hat, es wird eine Rettung geben. Und es hatte Jahrtausende gedauert, bis an diesem Zeitpunkt, wo Gott beschlossen hat, jetzt ist die Zeit erfüllt, dann kam Jesus in die Welt. Gott wird Mensch und bricht die Trennung, die wir Menschen verursacht haben, beziehungsweise Adam und Eva, und uns damit, die wir heute leben, hier und jetzt. Jesus ist gekommen, weil Gott ihn gesandt hat, um uns zu versöhnen mit unserem Schöpfer. Wir sind Geschöpfe Gottes, die uns vom Schöpfer abgenabelt haben, die wir nicht mehr in seiner Abhängigkeit leben wollten, und jetzt leben wir in der Trennung. Und Jesus ist gekommen, um diese Trennung zu durchbrechen. Ich mag ein Bild aus meiner Kindheit. Da sieht man, wie geprägt ich bin von Bildern in meiner Kindheit und auch später das benutzt haben. Also es gab eine große Mauer, die trennte zwei Territorien. Und da war keine Möglichkeit auf die andere Seite. So wie die Mauer von der Eiserne Vorhang damals. Und die Menschen haben versucht, darüber zu kommen. Drüber, unterdurch, obendurch, die kamen nicht durch. Es war keine Möglichkeit. Aber die einzige Möglichkeit, die es gab, die war von der anderen Seite, eben die Mauer zu durchbrechen. Und das Bild hat mich lang geprägt und ich sehe mich heute noch, begleitet es mich. Gott hat dafür gesorgt, dass die Trennung, die uns von ihm trennen, die wir nicht durchbrechen können und die nicht möglich ist, dass wir in Gottes Gegenwart kommen, eben er von seiner Seite durch Jesus Christus. Und da gibt es so schöne Form, das Kreuz, also wie so Steine, die gebaut im Mauer sind. Und da gibt es ein Kreuz, dass die fehlenden Steine bilden ein Kreuz. Und das ist Jesus, der gestorben ist für uns. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz auf dem Hügel Golgotha und Auferstehung von den Toten aus seinem Grab uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Am Karfreitag und Ostern feiern wir diese Ereignisse. Die Schuld ist, die auf uns ruhte, weil wir Sünder sind, beziehungsweise getrennt sind von unserem Schöpfer, hat Gott auf seinen Sohn gelegt und hat mit dem Tod am Kreuz für meine und deine Trennung von unserem Schöpfer bezahlt. In 1. Petrus 2,24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. 1. Petrus 2,24. Was ist meine Antwort auf dieses Angebot Gottes? Ich habe mit 14, ich habe natürlich diese ganze Geschichten von der Bibel gelesen. Mit 14 habe ich es verstanden gehabt, dass es um mich geht. Es genügt nicht, in den Gottesdienst zu gehen, in den Kindergottesdienst, um brav die Bank zu drücken und zuzuhören, mitzusingen, die Bibelverse auswendig zu lernen. Das ist nicht genug. Mit 15 habe ich meine Entscheidung für Jesus getroffen. Da war es mir klar. Daniel, du bist zwar im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber das reicht nicht. Deine Eltern, Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat Kinder. Und damit habe ich das verstanden, habe mich dafür entschieden. Es gibt die andere Möglichkeit, es abzulehnen. Und das habe ich auch erfahren. Viele Jahre später bin ich unterwegs gewesen, immer auch in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, und haben eben Menschen versucht, von Jesus zu erzählen, was wir heute machen, mit dem, was wir da draußen aufgestellt haben. Natürlich in Corona-Zeiten darf man nicht so viel reden, da muss man handeln oder muss geben oder die Leute muss sich selber bedienen. Aber das habe ich immer getan, habe so viel abgelehnt. Gott, den braucht man nicht. Wie kann man das beweisen? Diskussion ohne Ende. Und wir Franzosen diskutieren ja sehr gerne. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wie schwierig es ist, dass Leute das akzeptieren können, dass Gott alles getan hat, damit wir Zugang haben zu ihm. Wir brauchen nur in die Hand einzuschlagen, die Gott uns hält. Gott hält die Hand und sagt, da, ich gebe dir den Start. Ich habe alles getan. Du brauchst gar nicht einzuschlagen. Du brauchst dich nicht zu bemühen. Du brauchst nicht dich zu bemühen, zu mir zu kommen. Nein, ich gebe dir meine Hand und du darfst einschlagen. Und du bist gerettet. Das habe ich getan und ich bin so dankbar dafür. Deswegen auch in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes habe ich viel über mein Leben nachgedacht. Bin so dankbar, dass da Menschen und Gott immer wieder die Hand gereicht hat und gesagt hat, Daniel, ich mag dich, ich stehe zu dir. Jesus ist gestorben für dich. Ablehnung oder Annahme des Angebotes Gottes und Vergebung meiner Last der Schuld. Ich bin kein Zielverfehler mehr. Sünde heißt Zielverfehler. Amarte ist das griechische Wort, heißt Zielverfehlung, am Ziel vorbei. Ich bin Mensch auf dieser Welt, um Gott mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und wenn ich das nicht mache auf dieser Welt oder da nicht dazukomme, dann habe ich mein Ziel verfehlt. Dann ist mein Leben umsonst gelebt. Ich bin kein Zielverfehler mehr, kein Sünder mehr. Jesus hat meine Zeche bezahlt. Zeche ist auch so ein Bild, das ich mag. Da gibt es in den Gaststätten damals oder gibt es heute noch teilweise, da gibt es Tafeln oder gibt es so Papiere. Da wird aufgeschrieben, wenn du kein Geld dabei hast oder du nicht mehr in der Lage bist zu bezahlen, weil du zu viel getrunken hast oder nicht mehr ganz klar im Kopf bist, dann schreibt der Wirt auf und dann wird am Ende den Monat abgerechnet. Und wenn wir unsere Sünden zusammenzählen, wenn Gott anfängt aufzuschreiben, dann wird die Zeche sehr lang. Dann haben wir Mühe. Also dann irgendwann reicht, rechnen wir die Jahre zusammen, dann reicht wahrscheinlich das Papier nicht. Aber Jesus hat meine Zeche bezahlt. Das, was ich Gott schulden würde, hat Jesus auf sich genommen. Für alle Menschen, für alle Zeiten, für Milliarden von Menschen hat er bezahlt. Er hat, ist gestorben für mich. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, was wir vorher im Abendmahl eben uns erinnert haben. Er hat alles gegeben, sein Leib, sein Blut. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir Menschen Leben haben. Ich bin ein Gotteskind. Ich gehöre zum Reich Gottes, was Jesus vorher, was ich in dem Vers angekündigt habe, wo Jesus sich angekündigt hat, das Reich Gottes ist angebrochen. Ich bin Teil davon. Ich hoffe, jeder von euch auch. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott im Diesseits, das fängt an in dem Moment, wo du mit Gott reinen Tisch machst. Fängt das an. Und ein ganzes Leben. Ich bin froh, dass ich mit 15 mit Jesus starten konnte. Und im Jenseits, das geht über das Grab hinaus. Das geht über das hinaus, was wir als Endstation sehen in dieser Welt und trauern und Mühe. Ja, einfach ein Bruch ist, ein Ende. Und, aber auf der anderen Seite geht es weiter. Wenn jemand da ist, der noch nicht diesen Schritt gemacht hat, der sich nicht im Klaren ist, wie stehe ich denn da? Ich bin zwar in der Kirche hier, ich komme zum Gottesdienst, aber ich habe noch das noch nie richtig verstanden oder noch nie richtig gehört. Dann ist es Zeit und das ist die Möglichkeit, heute mit Jesus reinen Tisch zu machen. Mit Gott zu bitten, Buße zu tun, seine Sünde zu bekennen und ihn als dein Herr und dein Heiland aufzunehmen. Das kannst du mit Gebet machen, das kannst du mit ihm besprechen. Ich bin ja gerne zur Verfügung, wenn Bedarf ist. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du Jesus gesandt hast, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Herr, und in dieser schwierigen Adventszeit, wo Einschränkungen, wo das Normale nicht stattfinden kann, was wir erleben, Herr, ich bete, dass du in dieser Zeit Herzen berührst. In den abgeschlossenen Häusern, wo Menschen nicht mehr rausgehen wollen, nicht mehr rausgehen trauen, wo sie Angst haben. Ich bete, dass du in dieser Zeit arbeitest an den Herzen der Menschen. Hier in unserer Gemeinde, aber auch in den Häusern, in Bühl und Umgebung. Ja, dass dieses Weihnachten ein anderes wird. Dass dieses Weihnachten ein ruhiges, gelassenes, wo du arbeiten kannst, wo du Menschen ansprechen kannst. Ja, ich bete für ganz besonders auch für die Tüten, die da draußen ausgestellt sind, wo Menschen mitnehmen können, wo Menschen sich bedienen können. Ich bete dafür, dass sie mitgenommen werden, genossen werden, gelesen werden, Einladungen wahrgenommen werden, die Zeitungen, die Einladungen zum Gottesdiensten. Herr, ich bete, wir beten, Herr, dass du Menschen